Hast du die Hertha-Doku dir angucken können?
Ja, habe ich gesehen.
Und?
Überraschend professionell gemacht für eine Eigenproduktion. Das hatte ich so nicht erwartet. Das war ein sehr professioneller Eindruck. Interessanter Blick hinter die Kulissen, ohne riesige neue Erkenntnisse, außer dass mich der Rehse sehr beeindruckt hat und meine Frau auch mit seiner Reife, mit seiner Eloquenz. Ja, das ist so für mich so ein bisschen das Takeaway. Also lässt sich gut anschauen. Nicht zu lang, so kann es weitergehen.
Ah, okay, super. Ich war übrigens nicht überrascht, dass das professionell ist. Ich finde, dass Hertha TV oder dieses Mediateam eigentlich eine ziemlich gute Arbeit macht. Und ich musste ja so für mich so ein bisschen schmunzeln, dass Hertha es überhaupt macht, weil ich mir dachte, die haben gelernt. Weil wenn sie es selber machen, dann kann ein Lars Windhorst nicht wiederkommen und sagen, ach komm, die Doku will ich dann doch nicht. Das finde ich bis heute noch schade, dass wir die nicht sehen, weil ich glaube, die hätte noch mal mehr Dramatik gehabt.
Da, die will ich, irgendwann werden wir die sehen, ja.
Du meinst irgendwie über dunkle Kanäle, dass die doch
ja,
mal
ja,
rauskommt.
Ja, irgendwann, die Wahrheit kommt ans Licht.
Nee, dann lass uns kurz innehalten und dann
genau.
Können wir loslegen.
Genau, leg los.
Okay.
Auf dein Signal.
Flugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhörner Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil-Herthaner. Ja, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Herthaner Podcasts. Ich bin Bremchen und ich freue mich, dass heute der Robert in Bonn mit dabei ist.
Und ich freue mich auch. Grüße gehen raus an alle und hallo Bremchen.
Wir haben uns eben schon über die Hertha-Doku unterhalten. Ich würde vorschlagen, die nehmen wir einfach vorne mit ins Intro rein. Wäre das okay?
Sehr gerne.
Dann brauchen wir es nicht nochmal besprechen, weil da haben wir eigentlich schon alles gesagt. Wir haben uns beide das letzte Mal bei dir bei der einen Folge, bei der Aufnahme in Bonn gesehen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir so gar nicht wussten, was auf uns zukommt. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, Hertha ist in der Saison drinne. Was glaubst du denn, was ist denn dein Eindruck? Oder was denkst du, es waren unsere ärgsten Befürchtungen, haben die sich bewahrheitet? Findest du ein bisschen was wieder? Was denkst du, wie ist Hertha jetzt in die Saison gekommen?
Also dass das schwer werden würde, das hatten wir damals antizipiert, schon am dritten Spieltag, aber das hätte man sich ja auch vor der Saison denken können. Bei diesem massiven Umbruch, bei den riesigen Problemen, die dieser Verein auf allen Ebenen seit Jahren mit sich rumschleppt, die jetzt eben in diesem Abstieg gegipfelt sind und die eben noch weitere Probleme, extrem, besonders finanziell extrem verschärft haben. War eine Riesenanspannung. Du hast die Doku angesprochen, das war tatsächlich ein Punkt, den ich sehr eindrucksvoll, wenn auch nur kurz, aber eindrucksvoll geschildert fand, die Druck- und Stresssituation im Zuge der Lizenzerteilung. Und vor dem Hintergrund muss man sagen, ist das jetzt schon am, was war das, siebter?
Ich glaube, siebter
Spieltag, muss man schon sagen, also für mich ein gelungener Saisonstart, der meine Erwartungen sogar übertroffen hat. Jetzt natürlich mit dem Momentum, das sich in den letzten Spielen ergeben hat, besonders beeindruckt bin ich von der Offensivstärke der Mannschaft, die ja wirklich auch für Trainer Paul Dardai ein echter Paradigmenwechsel ist, der ja sonst eher ein Umschaltcoach war, so habe ich ihn wahrgenommen, oder wirklich stark auf Umschaltspiel, auf Sicherheit, hintenrum gekicke, festgelegt war, so wahrgenommen wurde, dass wir jetzt hier eine Mannschaft haben, die den Ball will, die von hinten heraus aufbaut, die sich permanent Chancen erspielt, auch sehr hochkarätige Chancen erspielt und die jetzt auch sehr gut nutzt. Das ist eine Entwicklung, die ich bemerkenswert finde, mit der ich nicht gerechnet habe in der Qualität und mit der ich sehr zufrieden bin. Ja.
Wir hatten ja damals, ich weiß das, insgesamt alle mit einem schweren Saisonstart gerechnet. War jetzt auch nicht so schwer, das zu erwarten, weil Mannschaft spät zusammengestellt, nicht eingespielt, da brauchst du jetzt kein Experte sein, um das zu erwarten. Im Moment habe ich den Eindruck, okay, wenn man das nach 7 Spieltagen sagen kann, so das Gefühl, Hertha hat sich recht schnell gefangen, wesentlich schneller als meines Erachtens zu erwarten war. Und wir haben etwas, was wir schon ganz lange nicht mehr gehabt haben, auch wenn es heute, glaube ich, nicht sein Tag war oder ganz bestimmt nicht sein Tag. Tabakovic vor Spielbeginn heute noch, ja, so eine Art Torschützenkönig im Moment, also Stand vorher gewesen für die zweite Liga, 7 Tore. Heute hat Prevljak ja wirklich richtig ein gutes Spiel gemacht, auch getroffen. Vielleicht auch, ja, wenn man im Nachhinein, muss man eigentlich sagen, nochmal ersichtlich, woran es Hertha vielleicht seit Ibisevic und Kalou doch gefehlt hat. Stürmer, die treffen. Man kriegt es eigentlich jetzt nochmal richtig vor Auge geführt. Natürlich hilft das. Und das war auch ein Mangel in der Vergangenheit.
Klar, so einfach kann es manchmal sein. Ich würde es jetzt sogar noch mal einen Schritt weiter gehen, jetzt nicht nur auf die Trefferquote an sich. Da gehört immer mal ein bisschen Glück dazu, ein bisschen Lauf, Selbstbewusstsein, Vorbereitung. Ja, man muss den Ball ja auch bekommen in kritischen Situationen. So gern ich unsere Stürmer aus der Vergangenheit kritisiere, die wirklich nicht gut performt haben. Aber wenn man ehrlich ist, standen die auch nicht alle 2 Minuten alleine vorm Tor. Ganz im Gegenteil. Also die waren glücklich, wenn sie 1-2 Mal in aussichtsreiche Abschlusssituationen im Spiel gekommen sind. Das ist jetzt auch ganz anders. Ich würde auch Tabakovic heute eine gute Note ausstellen, auch wenn er nicht getroffen hat und den Elfer verschossen hat. Strahlt er eine unglaubliche Präsenz aus. Ja, das ist halt so ein Zielspieler, sowohl im Spielaufbau als Wandspieler, als auch als wuchtiger Abschlussspieler, den wir einfach brauchen. Ja, und der ein gutes Paket mitbringt, fußballerisch, körperlich, ja, wirklich eine absolute Macht und ja, also auch spielintelligent ist, also wirklich eine sehr gute Verpflichtung, so wie sie sich jetzt abzeichnet, wenn sich das, diese Leistung stabilisiert, kann man vor dem Scouting-Team von Benny Weber nur den Hut ziehen, ja, dass sie da so einen Spieler zu uns lotsen konnten, wenn der gesund bleibt und in der Form, dann werden wir sehr viel Spaß haben, noch an ihm und der Mannschaft.
Ich habe uns noch eine Notiz gemacht, weil ich die auch auf jeden Fall erwähnenswert finde, nämlich Hertha geht ja nicht ein unerhebliches Risiko. Man setzt in junge Spieler aus Überzeugung, auch aus Geldnot. Und das ist ja ein Risiko, das kann ja auch mal schief gehen. Du hast gerade an der Torhüterposition jetzt im Moment 2 blutjunge Keeper. Das kann ja auch schief gehen oder man muss sich dessen bewusst sein, dass so ein junger Torwart eher mal Fehler macht und das werden die auch noch machen in der Saison, aber nichtsdestotrotz, das was Tjaak Ernst über die Saison bisher geleistet hat, Kwasigroch letzte Woche als Ersatz, das ist weit über dem, wie ich finde, was man erwarten konnte, ist nicht selbstverständlich. Die Verpflichtung von Palko Dardai, finde ich, er ist jetzt leider verletzt, hat sich als, wie ich finde, auch kleiner Glücksgriff erwiesen, spielt sehr geradlinig, was ich sehr mag an ihm. Und auch ein Martin Winkler, finde ich, er hat schon angedeutet, als er an Mannheim verliehen war, der blüht ja richtig auf bei Hertha heute. Ich glaube, ich weiß nicht, heute hat er einmal 5 Leute stehen lassen wie die Slalomstange. Also sie enttäuschen nicht, da lohnt sich das Risiko. Ich finde, Stand jetzt ist das wirklich etwas, was man mitnehmen kann, positiv.
Ja, der Berliner Weg, ja, wahrscheinlich die Überschrift. Man darf das nicht zu hoch hängen, wenn man heute die Mannschaft gesehen hat, sicherlich das ganz große Gerüst aus erfahrenen Spielern, größtenteils auch Spielern, also nicht nur nicht aus der Akademie, sondern auch nicht aus Deutschland kommend. Also das ist jetzt keine Jugendtruppe, mit der wir da antreten, sondern eine ziemlich, also in der Konstellation jetzt schon eine ziemlich qualitätsstarke und auch erfahrene Truppe, ergänzt durch einzelne Spieler, aber auch in Schlüsselpositionen. Du hast jetzt ein paar Namen genannt, da muss man jetzt schon viel zu sagen. Ich meine, im Tor war das ja nicht so geplant. Ne? Da sollte ja auch mit Gersbeck ein erfahrener Spieler stehen, mit Führungsanspruch für den Mannschaftsrat vorgesehen, als Führungsspieler auf dem Platz erhofft, der jetzt nicht kann. Und ich finde, sehe das wie du, die machen einen überragenden Job aus meiner Sicht. Sehe ich sie kein Deutsch schlechter, also insbesondere jetzt Tjaak Ernst, von Kwasigroch haben wir jetzt nur eine kleine Strichprobe bekommen, aber die war auch gut. Aber auch von Ernst, den sehe ich kein Stück schlechter als Christensen, das muss ich ganz klar sagen, der zu deutlich günstigeren Konditionen spielt, der Tjaak Ernst. Heute bis auf eine kleine Unsicherheit am Ende wirklich mit einer sehr ruhigen, souveränen Partie. Er scheint mehr und mehr auch reinzuwachsen. Auch beim Herauslaufen in mehreren Situationen deutlich sicherer als zuletzt. Ich hoffe, daran arbeitet man weiter und bin sehr zufrieden. Ja, wen haben wir noch? Martin Winkler, also eine tolle Überraschung. Ich hatte ihn in Mannheim nicht so auf dem Schirm und auch vorher nicht. Ehrlich gesagt, das war für mich so eine komplette Überraschung und der mich sehr beeindruckt. Bringt echt eine Menge mit, also dass er mit so hohem Tempo den Ball so gut kontrollieren kann, das ist schon ein echtes Feature. Also das haben nicht so viele Spieler. Also das macht richtig Spaß, zumal dann noch mit Spielverständnis heute das, wie sagt man so schön, Pre-Assist zum 1-0, also den Ball rausgelegt auf Rehse, der dann nach innen flankt zum 1-0. Toller Spielzug, also der macht richtig Spaß. Palko in der Tat erwachsen geworden, ein richtiger Mann, auch körperlich, auch in der Spielweise. Man hat gemerkt, dass er heute gefehlt hat ein Stück weit, ja, vielleicht gerade in der zweiten Halbzeit. Ja, das ist das, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten vorhin auch schon drüber gesprochen oder gestern, was so ein Stück weit dem Martin noch fehlt, was mir auch heute wieder aufgefallen ist, dass er wirklich noch nicht komplett im Männerfußball, im Seniorenbereich angekommen ist. Er lässt dann in vielen verschiedenen Situationen, finde ich, noch sehr stark die Körperlichkeit vermissen, lässt sich zu schnell bei relativ leichten Kontakten aus dem Konzept bringen und auch den Ball abnehmen. Aber da, auch daran kann man arbeiten. Also das waren so die Highlights, ja, auf jeden Fall.
Komisch, deine letzte Beschreibung, die hätte ich heute eher für Buchalakis gelten lassen. Der ist ja manchmal, also ich mit einem kleinen Schubser auch was den Ball hat wegnehmen lassen. Ist mir eher bei ihm aufgefallen als bei Winkler.
Ja, aber diese eine Situation, wo es denn zu der Großchance hätte kommen können, wo einer alleine, aber sehr langsam zum Glück auf das Tor zurennt und abgedrängt wird, das war aus meiner Sicht ein glasklares Foul. Also wenn dir ein Spieler, ein Gegenspieler mit 10 Metern Anlauf, Vollspeed, nur in den Körper rennt, da hast du keine Chance. Da würde ich dem Spieler wirklich keinen Vorwurf machen, sondern in dem Fall wirklich dem Schiedsrichter. Über diese Szene habe ich mich wirklich sehr geärgert. Das fand ich nicht in Ordnung, den ausgebliebenen Fünfter, aber schwamm drüber.
Haben wir denn, ich meine, wir müssen jetzt, ich glaube, wir sind so ein bisschen unter dem Eindruck des Sieges heute, des meines Erachtens glücklichen Sieges heute. Und natürlich auch jetzt zuletzt der vielen Tore, die Hertha gemacht hat. Und jetzt, finde ich, sollen wir nicht übertreiben. Also ich sehe uns jetzt immer noch nicht als Aufstiegskandidaten Nummer 1 deswegen. Fällt dir in puncto Schwächen, Risiken was ein, wo du sagst, naja, also heb's mal nicht so hoch, übertreib's mal nicht im Positiven?
Ja, das ist ein gutes Warnsignal, das du da setzt, das mir in der Tat heute gefehlt hat. Die Leistung in der ersten Halbzeit war bockstark. Das war trotz einzelner Szenen von Kiel, die ja auch eine Offensivpower haben, aber über die gesamte erste Halbzeit eine wirklich souveräne Leistung mit einer absolut verdienten Führung, tollen Toren. Und dann kommst du in die zweite Halbzeit und lässt sich da abkochen. Ja, und da habe ich wieder den Schlendrian gesehen, den wir, oder zumindest glaube ich ihn dann eben zu erkennen, oder ich erinnere mich eben an den wir die letzten Jahre haben, diese Lässigkeit, dieses Nachlassen, das so sehr Vertrauen auf die vermeintliche eigene Stärke, dass nicht mehr die letzten 5% geben und dann eben dich in so eine Situation bringen. Den Duziak zum Beispiel, den habe ich im ersten Halbzeit, da war ich begeistert, wie der gespielt hat und lässt sich da in der Situation zum Anschlusstreffer wirklich aus meiner Sicht einen ganz schwachen Zweikampf besiegen. Auch sonst sehr viel Fahrigkeit darin für eine Phase von 10, 15 Minuten, die spielen entscheidend zu unseren Ungunsten hätte sein können, wo ich mir eben wünsche, dass da noch mehr Ernsthaftigkeit, noch mehr Wille, noch mehr Kontinuität, noch mehr Geilheit auch wirklich über die 90 Minuten gelebt wird. Das ist so was, woran man arbeiten kann.
Na, ich bin so ein bisschen gespannt in puncto Kaderbreite und junge Spieler, da hast du automatisch immer ein Risiko. Also ich glaube, an guten Tagen Tabakovic, weiß ich nicht, ob andere den 1-1 ersetzen können. Das ist schon ein Schlüsselspieler, der würde Hertha wehtun, wenn der nicht spielen könnte oder wenn er einfach mal verletzt wäre. Also Verletzungspech, auch ein Leistner oder ein Rehse. Ich weiß nicht, wie einfach das Hertha fallen würde, die zu ersetzen. Ich meine, Verletzungsrisiko hast du immer dabei, aber ich glaube, dass wir da doch ein bisschen begrenzt sind. oder ein bisschen begrenzter sind, als das vielleicht in den Vorjahren waren oder als wir es mal in besseren Jahren waren.
Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich glaub, also man muss das ja ins Verhältnis setzen. Du vergleichst das jetzt mit einem Idealzustand. Das ist schwierig. Guck dir doch mal die zweite Liga an. Ja, und die Qualität, die da ist. Wie viele Mannschaften haben da wirklich bis in den Kaderplatz 12, 13, 14, 15 so eine Qualität wie in der Startelf? Das haben die allerwenigsten. Also wenn überhaupt. Also ich glaube, ich sehe uns da tatsächlich sogar noch überdurchschnittlich aufgestellt. Und sehe eher wirklich und sehe eher den Fokus, was können wir wirklich jetzt auch bis zur nächsten Transferperiode, wenn wir das mal zurückstellen, lassen. Was mir heute wieder aufgefallen ist, dass es viele wirklich dumme, vermeidbare Fehler waren. Also nicht, wo der Gegner mit gutem Spiel oder mit ein bisschen Spielglück gefährlich wird, sondern wirklich ganz unerklärliche Aussetzer, die sich da immer wieder einschleichen, die auch letztes Jahr uns schon begleitet haben und dann natürlich aufgrund der höheren Qualität in der Bundesliga auch in der Regel zu Gegentoren und Niederlagen geführt haben. Dafür hat es ja heute gereicht für einen Sieg, aber das ist was, diese 90 Minuten Konzentration, die 90 Minuten im Spiel sein, wo ich mir hoffe, dass der Paul und sein Trainerteam da ganz verstärkt dran arbeiten, um dieses Team eben noch stabiler zu machen. Und dann schauen wir mal, wo es uns hinführt.
Ich würde sagen, damit haben wir das, von meiner Seite aus hätten wir das Thema durch, so als kleines Resümee für den Saisonstart. Oder fällt dir noch was ganz Wichtiges ein? Also ja, klar, wir werden noch Spieler haben, die zurückkommen. Ich weiß nicht, ob es dann unzufriedene Spieler gibt, Niederlechner, aber ich würde mich da jetzt eigentlich nicht lang groß aufhalten wollen.
Du sagst es, also das greift ja nochmal auf. Du hattest das ja auch in dem Vorbereitungssheet, ich habe es mir jetzt gerade nochmal aufgerufen, angerissen, das Thema. Das finde ich ganz spannend, weil es ein Stück weit das widerlegt, was du vorhin als These in den Raum gestellt hast. Wenn wir sehen, wen wir da noch in der Hinterhand haben, Jonjo Kenny, nicht der perfekte Spieler, aber ein erfahrener Bundesligaspieler, ich denke mit einer deutlich überdurchschnittlichen Qualität für die zweite Liga. Gleiches denke ich auch für einen Florian Niederlechner. Für einen Seevogt, der ja wirklich in einem Düsseldorf-Spiel sehr, sehr vielversprechend angefangen hat. Mit Mario Lidar, der, wie Paar ja in dem Vorgespräch gesagt hat, in der PK eigentlich fußballerisch alles mitbringt und nur an seiner Einstellung scheitert. Wer hat denn solche Spieler in der Hinterhand, frage ich dich mal. Also, das sieht schon nicht schlecht aus.
Dann lass mich aber trotzdem mal jetzt zur, oder was heißt trotzdem, dann würde ich jetzt aber zur Mitgliederversammlung kommen, oder ist das okay? Das Daumen nach oben heißt für mich ja. Ich wollte es noch erwähnen, Mitgliederversammlung ist am 15. Oktober und es gibt vorher eine Informationsveranstaltung für Mitglieder zur Präsidiumsnachwahl. Die ist am 5. Oktober, einem Donnerstag, wo sich die Kandidaten vorstellen können. Ich finde diese Idee der separaten Infoveranstaltung wirklich klasse. Das ist großartig. Das ist nur richtig gut. Hier und da hätte man überlegen sollen, ob das nicht früher auch schon manchmal notwendig gewesen wäre, aber ich mag die Idee. Ja, für uns Exilhartaner an einem Donnerstag um 18 Uhr natürlich wieder was, wo du halt weißt, da bist du durch die Terminlegung faktisch ausgeschlossen und da soll mir bitte jetzt keiner kommen mit ja, wenn man will, dann kann man da auch hingehen. Nee, Leute, das ist an einem Arbeitstag für die meisten und wer es auch noch bezahlen muss, eben nicht möglich. Und wenn du irgendwo in Freiburg wohnst, dann fährst du da nicht extra nach Berlin, zumal ja die Mitgliederversammlung dennoch hinzukommt am 15. Die ist so gelegt, dass sie nicht an einem Spielwochenende ist. Also da gab es ja in der Vergangenheit immer eine, wie ich fand, wirklich super Konstellation, dass sie das immer so gemacht haben, dass am Samstag das Spiel war und am Sonntag die Mitgliederversammlung. Hieß für die meisten Exilhartaner, man konnte sozusagen ja auf einen Streich beide Veranstaltungen mitnehmen und hatte nicht extra Anreisekosten nochmal. Das ist ja meistens eigentlich das Kritischste für die meisten. Das ist ja gar nicht die Eintrittskarte, es sind ja vor allem die Reisekosten. Wer heute mal eine Tankstelle fährt oder weiß, was manchmal Bahnkarten kosten, der weiß, wovon ich rede. Es gibt bei dieser Mitgliederversammlung einen Antrag, über den bin ich schon etwas gestolpert. Ich habe den erst gestern Abend gesehen. Ich habe mir das nämlich gar nicht so durchgelesen. Ich habe diesen Link dazu gar nicht gesehen. Es gibt einen Antrag, der sinngemäß so lautet, nee, der wörtlich so lautet, die ordentliche Wahl des Präsidiums und des Aufsichtsrats darf im Rahmen einer Präsenzmitgliederversammlung nur dann durchgeführt werden, wenn mindestens die Hälfte der zu dieser Versammlung eingeladenen Mitglieder ihrer Teilnahme an der Versammlung bestätigt hat. Andernfalls ist die Wahl im Rahmen einer digitalen Mitgliederversammlung durchzuführen. Was hältst denn du von diesem Antrag?
In der Form vielleicht mit einer aus exilertaner Sicht schätzenswerten Intention gemacht, aber in der Umsetzung auch aus meiner Sicht vollkommen unrealistisch. Ja, also das Quorum bei 50% anzusetzen, das wären über 20.000 Leute bei uns. Das ist ja absurd. Ja, also das weiß auch jeder und das schwächt eben diesen Antrag und diesen wertvollen Gedanken, eben die Exilherthaner da besser abzuholen. Da hätte ich mir einen besonderen Antrag gewünscht mit ein bisschen mehr Augenmaß, der ein Stück weit diese Flanke nicht aufmacht und das so einfach abschmettern lässt. Ja, denn ich denke, das ist ein wichtiges Anliegen. Ich weiß nicht, ob du mal Zahlen eingeholt hast, wie viel Prozent der Hertha-Mitglieder nicht in Berlin und Brandenburg
etwa
wohnen.
Etwa 6.000 von 46.000.
Also das sind 10, 15, 12,5%.
Ja, eher 13 Tendenz steigend.
Genau, also das sehe ich nämlich auch da. Das kann ich ein Stück weit auch verstehen. Ein Verein, der so viele Probleme hat, dass das jetzt nicht eine Top-Priorität hat. Gleichwohl sollten wir es weiter verfolgen. Ich finde, sofern möglich, das muss man noch gucken, aber es hat nach Corona oder im Zuge der Corona auch viele rechtliche Anpassungen gegeben in verschiedenen Rechtsgebieten, die digitale Veranstaltungsformate möglich machen, dass man diese rechtlichen Möglichkeiten auslotet. Mir würde zum Beispiel als erster Schritt auch schon mal reichen, dass es eine Teilnahmemöglichkeit gibt, also passiv, ja, von mir aus auch ohne Wahlmöglichkeit in dem ersten Schritt, die ja im Punkte auf Sicherheit und Nachprüfbarkeit große Herausforderungen bietet. Aber wenn ich zumindest mal dabei sein kann, ja, mir das angucken kann, da wäre für mich schon viel gewonnen. Jetzt gerade bei der Vorstellungsrunde, die ja jetzt da handelt ja jetzt kein Organ, ja, das ist ja eine gewisse rechtliche Vorgaben gebunden ist. Das ist quasi ein freiwilliges Angebot des Vereins und der jetzt sich Bewerbenden um das Präsidentenamt oder um Präsidiumsplätze. Da wäre aus meiner Sicht auch, sehe ich auch überhaupt keine rechtlichen Probleme, da ein entsprechendes digitales Angebot hätte durchzuführen, ja, können. Und das hätte ich mir in dem Fall schon gewünscht. Also ich hatte selber überlegt, mir einen Antrag in diese Richtung einzureichen für die Mitgliederversammlung und mit Augenmaß so die ersten Schritte in diese Richtung anzuregen. Ich habe das zeitlich nicht geschafft, ja, weil ein Punkt neben Reisekosten ist auch Familie. Ja, das kann ich einfach familiär nicht vertreten, mich für diese Veranstaltung hier über längere Zeitraum abzumelden. Da muss schon vieles zusammenkommen. Exkurs Ende. Aber das ist sicherlich ein Thema, das uns weiter begleiten wird, das ich auch selbst weiter im Blick haben möchte. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, würde ich da auch mich auch mal mit einem Antrag versuchen, in die Mitgliederversammlung zu gehen. Und dann müssen wir halt natürlich auch dafür werben, für dieses Anliegen. Ne?
Ja, ich glaube, da musst du noch viel mehr vorbereiten. Du musst da viel mehr informieren vorher. Ich glaube, wenn du ich kriege das ja teilweise mit, was für eine Stimmung in Berlin da ist. Und die ist da schon sehr gegen. Sie ist auch oftmals mit Argumenten dabei, wo es mich manchmal schaudert, was ich dann da höre. Ich fürchte auch, dass dieser Antrag, so wie er jetzt hier steht, zumindest in den Exilhertanern einen Bärendienst erweist. Denn man darf ja erstmal nicht vergessen, hier in diesem Antrag wird ja auch so geschrieben, dass es ja gefühlt etwas Undemokratisches sei, dass so wenig Leute dort vor Ort sind und abstimmen. Man darf aber nicht vergessen, dass immer noch 87% der Mitglieder keine Probleme haben, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Sie wohnen in Berlin, sie wohnen in Brandenburg. Und wenn es denn am Willen liegt, dass die Leute da nicht hingehen, dann kann man das ja den anderen nicht vorwerfen, dass sie da hingehen und die anderen nicht. Also für mich ist sozusagen eigentlich der Schlüssel, dass es ja erstmal Ziel sein muss, dass Hertha BSC denen eine Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen, die es sachlich gesehen einfach nicht können. Also ich meine, es gibt einen Fanclub in Dubai, es gibt auf anderen Kontinenten Hertha-Fans, da kann mir doch jetzt keiner erzählen, ja, wenn ich Fan bin, dann muss ich da auch hingehen können. Die können ja nichts dafür, dass sie da leben, und ich finde es von denen großartig, dass die, obwohl sie so weit entfernt sind, Hertha-Fan geblieben sind, diese Bindung zu dem Verein suchen, Mitglied sind, die Beiträge bezahlen, obwohl sie wissen, dass sie vor Ort gar nicht sein können. Ich finde, da kann man ruhig mal entgegenkommen, und ich sag mal, Motto sollte für mich eigentlich sein, insgesamt einfach diese Mitgliederversammlung für neue Wege der Beteiligung zu öffnen, für die, die sachlich gesehen einfach keine andere Möglichkeit haben, denen es einfach nicht gelingen kann, vor Ort zu sein. Und ich finde, die sollte man nicht bestrafen, denen sollte man entgegenkommen in der Situation, in der sie halt sind. Und wenn es in die Richtung gehen würde, glaube ich, dann kann man auch die Leute in Berlin mehr abholen.
Genau, aber das ist gegebenenfalls ein dickes Brett, und da muss man auch ein bisschen langen Atem mitbringen gegebenenfalls, also mit deiner flammenden Rede eben auf der Mitgliederversammlung gehalten. Beim ersten Anlauf wird es vielleicht nicht klappen, aber mit ein bisschen Zeit, mit ein bisschen Sacken, im Moment gehen ja auch die Emotionen in allen möglichen Dingen hoch. Wie gesagt, wir sind ja immer noch ein Verein in extremer emotionaler Aufruhr. Diese anstehende Wahl, Präsidiumswahl, ist jetzt auch nochmal ein sehr wichtiger Moment, wo es auch noch mal ganz andere Impulse geben kann, dem sehe ich mit großer Spannung entgegen. Gib es mal ein bisschen Zeit, aber ich denke, ich bleibe dran, du sicherlich auch, und wirbst ja engagiert für diese Sache, und mal gucken, wie die Welt in 2-3 Jahren aussieht.
Also auf einer MV zu sprechen, ich glaube, ich würde mir in die Hosen machen vor Aufregung. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe immer Respekt vor denen, die sich an dieses Mikro stellen und vor 1,5-2,000 Leuten da reden. Also ich finde das schon sehr aufregend. Das macht man ja im Alltag nicht.
Das stimmt.
Das bringt
nein,
auf den
aber
Punkt.
Also wie gesagt, also mir ist es auch ein Anliegen, wenn man so ein, also das gehört für mich dazu. Ich hatte mir, wie gesagt, schon Gedanken gemacht wegen eines eigenen Antrags. Habe das jetzt zeitlich nicht in dem Maße. Ich hab's einfach nicht geschafft. Ich hatte seinerzeit auch sehr, fand ich super, diesen Ansatz, sich in dieser Satzungskommission zu engagieren. Leider war die ja eben auch nicht mit Remote-Teilnahme möglich. Aber ich hatte überlegt, im Zusammenhang da schon mal einen Vorschlag einzubringen für eine entsprechende Satzungsänderung. Habe das, wie gesagt, leider nicht geschafft. Aber das wird ja besser, auch meine zeitliche Situation. Und wenn ich sowas mache, vielleicht finden sich ja Hörerinnen und Hörer, können wir einen Aufruf mal starten. Du richtest dich ja gerade auch an Exil, Herr Thaner. Wer da Interesse an so einer Sache hat, der kann ja vielleicht mal Kontakt zu mir aufnehmen, über dich. Das biete ich gerne an. Ich stelle mich dann auch hin und rede da auf der Mitgliederversammlung. Also das habe ich durchaus mit eingepreist. Das gehört dann eben auch noch mit dazu, das zu vertreten. Aber vielleicht, wie gesagt, im Zusammenspiel, wenn es da jemanden gibt, der Interesse an sowas hat, an so einem Antrag zu arbeiten, dann schreibt dem Andi und dann treten wir in Kontakt. Vielleicht mal so den Impuls mal rausgeben.
Ich leite es gerne weiter, zumal, ja, auch man muss ja leider auch sagen, es ist nach wie vor so, dass bei den Hertha-Verantwortlichen, wenn man jemand, ich sag mal, von Angesicht zu Angesicht spricht, eigentlich immer Interesse da ist und Verständnis und man sich auch einiges vorstellen kann. Aber wenn man jetzt einfach mal überlegt, was ist offiziell wirklich mal verlautbart worden? Was ist wirklich mal erklärt worden? Wir nehmen euch, Exil Herr Thaner, wahr, wir planen das und das und das und das können wir uns vorstellen und das ist vielleicht nicht machbar. Es gibt kein offizielles Statement dazu. Falls es eins gibt, schreibt mich an, dann gucke ich mir das gerne an, aber ich habe keins in Erinnerung und keins mitbekommen. Und das finde ich eigentlich nach der langen Zeit jetzt langsam auch, naja, da ist noch Luft nach oben. So, komm, pass auf, wir gucken mal, dass wir zu diesem grandiosen Spiel heute kommen. Kiel gegen Hertha. 2-3 ist es ausgegangen und es war alles andere als ein langweiliges Spiel. Beziehungsweise, ich fand es in der ersten Halbzeit sehr geruhsam, weil da waren wir ja in Führung. Also unheimlich aufregendes Ende. Aber fangen wir vorne an mit der Aufstellung. Die war im Prinzip wie im letzten Spiel. Palko Dardai, der ja nun verletzt war mit Bänderverletzung, wurde durch Smail Prevliak ersetzt und es gab noch im Lazarett den Ibo Masa und den Argo Rochel, die erstmal grundsätzlich gar nicht im Kader waren. Schiedsrichter war Florian Bartstübner. Der hatte kein einfaches Spiel. Ich fand ihn manchmal ein bisschen kleinlich. Wollen wir schon am Anfang über den Schiri reden oder erst am Schluss, wenn es um die Elfmeter geht.
Nee, wir können es gerne vorziehen, weil ich habe ja selber Schiedsrichter-Hintergrund, ja, und bin da immer sehr pro Schiedsrichter, aber heute habe ich mich auch sehr, sehr stark über ihn geärgert. Die eine Szene habe ich schon vorhin beschrieben und ein gut Teil der Hektik, die auch zum Ende aufgekommen ist, auch zum Ende der zweiten Halbzeit, den hat er sich wirklich selbst auf die Kappe zu schreiben. Er ist geschwankt zwischen einer sehr kleinlichen Auslegung, zum Beispiel die alberne rote, gelbe Karte gegen Marton.
Gleich am Anfang, ne?
Also das war absurd, ja. Und auf der anderen Seite sehr großzügige Regelauslegung wie beim Bodycheck hier gegen unseren Spieler, der dann zum Ballverlust geführt hat. Ich fand sehr, sehr unsouverän insgesamt. Auch seine Kommunikation hat mir nicht gefallen, war da sehr hibbelig. Also heute war wirklich kein gutes Spiel, hab ich so empfunden. Heute ist es mal der VAR ein Stück weit beiseite gesprungen. Insofern müssen wir das Schiri-Team ja bewerten. Ja, das ist ja, das darf man ja nicht vergessen, das ist ja eine Teamleistung auch, mehr als früher noch. Und insofern hat es in den entscheidenden Situationen, und dann kriegen wir wieder die Kurve, zu den wirklich richtigen Entscheidungen geführt, wenn wir jetzt über unsere Elfmetersituationen sprechen. Insofern will ich gar nicht mit Groll zurückgucken, sondern aber durchaus sagen, naja, das war nicht das beste Spiel von dem Kollegen. Das kann man sicherlich besser machen. Das ist so mein Gefühl gewesen. Ja.
Ich hatte am Ende der ersten Halbzeit das Gefühl, dass Hertha verdient 2-0 führt, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so leicht die ganze erste Halbzeit dachte, ja, das hier ist Hertha souverän. In der 9. Minute gab es, glaube ich, einen ganz guten Kopfball für Kiel. In der 10. Minute einen tollen Konter mit Rehse, der dann nach innen bringt. Ich meine, da weiß ich nicht ganz, war das dann Tabakovic, der verschossen? Ich hatte hier Prevljak aufgeschrieben, aber ich glaube, es war Tabakovic.
Es war Tabakovic, also in der Wiederholung zumindest, ich glaube, in der Halbzeit haben sie es dann gesagt und so hatte ich es auch wahrgenommen. Ich glaube, in der Spielsituation selber hatten sie es Prevljak zugeschrieben, diese vergebene Chance. Im Grunde kein Vorwurf an beide, eine tolle Flanke, die muss man genau dahin spielen, da bleibt halt nicht mehr viel Platz zum Torhüter, der ja da steht, wo er stehen soll, auch keinen Vorwurf an den Stürmer, deswegen sage ich ja auch Tabakovic, finde ich, hat ein super Spiel gemacht, geht genau in die Situation rein mit allem, was er hat, Vollspeed, genaues Timing, tolle Flanke, guter Abschluss, seriöser Abschluss, da kann man nichts sagen, dann ist er halt nicht drin, trotzdem eine gute Szene.
Ja. Wobei das natürlich trotzdem eine Riesenchance war.
Ja klar, also, hätte drin sein können.
Unter normalen Umständen hätte ich gesagt, der ist drin, also das war der Moment, wo ich denke, oh Gott, hoffentlich traue ich der Chance nicht nach.
Na, vielleicht noch eine Sache, weißt du, was mich überrascht, was du gerade gesagt hast?
Was denn?
Also, dass du dir jetzt so unsicher warst in der ersten Halbzeit. Ich habe dir ja vorhin geschildert, dass ich die als sehr gut wahrgenommen habe. Und wir hatten ja über Gruppenchat gefrotzelt und du hattest ja den Titel der Folge, wer jetzt noch dasteht, schon festgelegt. Ich sage, ich verrate sie jetzt noch nicht, vielleicht änderst du die jetzt nochmal, die ja von sehr viel Optimismus zeugte, ja, die Titelfolge. Ich hatte ja eher gesagt, lass uns das, nachdem auch die zweite Halbzeit begonnen, dann lass uns doch lieber das nehmen, was ich im Vorgespräch gesagt habe, bei Hertha wird es nicht langweilig.
Ich glaube aber, ich habe mich eben ein bisschen verquert ausgedrückt. Ich meinte jetzt nicht, dass das 2-0 nicht verdient war nach der ersten Halbzeit. Ich hatte nur nicht den, also wenn ihr jetzt die erst bis zum Tor, war ich mir jetzt nicht sicher, ob Hertha da wirklich noch ob das Team dann noch die Tore macht. Also ich hatte, fand ich doch unterm Strich da noch ein recht ausgeglichenes Spiel gesehen. Und das Lustige war, dass dieses 1-0 von Hertha in eine Phase reinkam, wo Kiel wirklich mal ein paar Minuten richtig Druck aufbaute und Chancen hatte. Also es war eigentlich nicht genau der Moment, wo ich dachte, so jetzt liegt ein Tor für Hertha in der Luft. Es kam in dem Moment für mich ein Tick überraschend. Vielleicht, ja, du siehst es vielleicht jetzt ein bisschen anders, wie ich deinen Kopfschütteln entnehme, aber es wog so hin und her und ich hatte jetzt nicht so den, es gibt ja manchmal so die Momente, wo du sagst, jetzt hat Hertha eine Druckphase, jetzt kannst du eigentlich noch die Minuten runterzählen, das schreit nach einem Tor, so war es nicht. Ich fand es dann allerdings nachher verdient und ich fand es auch wirklich ja einfach schön rausgespielt dann die Tore. Sowohl das 1-0 als auch mit ein bisschen Glück das 2-0.
Hatte ich auch gesagt, finde ich tolle Tore. Ja, du hast recht, es war jetzt nicht so, dass eine absolute Druckphase, aber ich hatte durchaus die Chancen sind, so habe ich es in Erinnerung, durch wirklich sehr einfache, sehr vermeidbare Fehler zustande gekommen, durch Holstein Kiel. Was mich insofern nicht überrascht, klar, die Situation im Spiel selber, kannst du sagen, okay, das war jetzt nicht unbedingt eine Situation, die jetzt von vornherein von nach Tor geschrien hat, aber die Art und Weise, wie insbesondere das 1-0 fällt, ist doch, da zeichnet sich ja ein Muster ab. Das ist ja klar, die Situation, die Hertha sucht, die sie immer wieder ins Spiel bringen wollen, was auch der Gegner weiß, ja, der guckt ja auch unsere Spiele, ja, und was ich halt beeindruckend finde, ist, dass es uns trotzdem gelingt, oder dass es der Mannschaft trotzdem gelingt, immer wieder diese Situation für Rehse zu kreieren, dass er da eine Einsituation auf der Außenbahn hat oder sogar freie Bahn hat und dass da sehr gute Flanken bei rumkommen und das ist schon stark und deswegen, das macht mich ja ein Stück weit jetzt sehr viel optimistischer, dass es uns eben gelingt, auch jetzt nach ein paar Tagen, wo man jetzt gesehen hat, wie wir spielen wollen, dass es dem Gegner eben noch nicht gelingt, diese Situation zu unterbinden und dass wir aus solchen Situationen mit den individuellen Stärken von Tabakovic und Rehse jetzt, um ganz konkret zu sein beim 1-0, Tore zu schießen.
Also für das 1-0 würde ich dir ja voll zustimmen, wenn es um das spielerische Herausspielen geht. Das war einfach schön gemacht. Winkler links raus, Rehse maßgenau geflankt und dann steht da eben Prevljak. Ich weiß gar nicht, ob er den gesehen hat, ob das gewollt war. So oder so, letztendlich als Tor war es einfach nur schön auszusehen. Beim 2-0 muss ich ehrlich sagen, das war ja für mich gefühlt eigentlich ein verunglückter Freistoßtrick, der dann irgendwie bei Prevljak landet. Und der hat dann was gemacht, wo ich gestaunt habe. Der hat gefühlt aus dem Stand, aber einen ordentlichen Schuss aufs Tor abgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt der eine oder andere sagt, naja, da sah dann der Keeper nicht so gut aus, aber ich glaube, das war aus dem Stand ein ganz schönes Pfund. Deswegen wehrt er den ab und Buchalakis staubt ab. War jetzt spielerisch vielleicht nicht so schön, aber ja, das Tor erzwungen. Klingt immer so schön, schöne Phrase. Ja,
es hat einen kleinen Glücksfaktor mit drin, also natürlich war das anders geplant, also in der Präzision, also der Ball sollte zu Previa kommen, das hatte man schon gesehen. Er ist in die Position gelaufen, der Ball ist abgeprallt, also wurde prallen lassen von dem Spieler, der sich da am 16er positioniert hat. Er hat halt nicht präzise getroffen, also Prevec musste einen kleinen Ausfallschritt machen, um den Ball zu kontrollieren, aber das in der Tat, das war jetzt weniger Team rausgespielt oder an Ansätzen nur. Was das Tor denn am Ende gemacht hat, war die individuelle Qualität von Prevec, die mich da durchaus beeindruckt. A, wie er diesen scharfen Ball unter Kontrolle bringt, B, wie er den schwach geführten Zweikampf des Holstein-Kiel-Verteidigers gewinnt und wie er dann knochentrocken ansatzlos das Ding aufs Tor ruft. Und damit hat der Torhüter nicht gerechnet. Natürlich, freisprechen kann man ihn nicht. Wenn der Ball relativ zentral aufs Tor kommt und ihn nach vorne prallen lässt, dann wird das Thema in der nächsten Woche beim Torwarttraining sein in Kiel. Aber den hat er halt mit seiner individuellen Qualität erzwungen und auch die, wen wir nicht unterschlagen wollen, ist Buchalakis, ich weiß gar nicht, ich habe das noch gar nicht so geübt, also der Torschütze am Ende, wie knochentrocken und überlegt und souverän der den da reinmacht. Ganz so einfach fand ich den nämlich nicht im Abschluss und ganz überlegt, ganz sachlich, Innensante, ganz sauber reingelegt, also ich fand ein Tor, wo ich sagen würde, das war echt Qualität, das war die Qualität der beteiligten Spieler, Prevec und Buchalakis. So habe ich es jetzt für mich.
Jetzt gehst du dann mit einem 2-0 in die Halbzeit und als Hertaner, als Hertha-Fan, vielleicht offensichtlich auch als Spieler denkst du, das Ding hast du im Sack und genau so kamen sie dann gefühlt auch raus. Jetzt ist es natürlich, also man kann sich jetzt natürlich auch aufregen und sagen, ja, wie kannst du so aus der Halbzeit kommen? Aber naja, seien wir doch mal ganz ehrlich, ist es denn was so Besonderes? Die Heimmannschaft liegt hinten. Du kommst aus der Halbzeit, du kriegst wahrscheinlich ordentlich was vom Trainer erzählt, der stellt um und guckst, dass du möglichst schnell den Anschlusstreffer erzielst. Und genau das haben sie gemacht. Die haben richtig Druck ausgeübt. Machen schnell das 1-2 und machen noch genauso schnell das 2-2, dann bist du natürlich ja erstmal in einem Hoch. Das Momentum spricht für dich und alles, was bei Hertha vorher klappte, klappte nicht mehr. Von denen war ja nichts mehr zu sehen. Und das, was ja vorher bei Kiel nicht klappte, klappte jetzt. Also ja klar, letztendlich haben sie sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, soll ich jetzt fragen, wie erklärst du es dir? Quatsch, ne? Ich habe mich Erklärung ja vorhin
schon
abgegeben.
an der Erklärung versucht, genauso wie so dieses, das ist halt wirklich, ich weiß nicht, wie tief das in dieser Mannschaft steckt, dieser Schlendrian, diese Selbstverliebtheit, diese Arroganz ein Stück weit, ja, das will ich nicht mehr sehen. Das habe ich jetzt 3 Jahre von vermeintlich qualitativ hochwertigen Spielern erlebt, die Spiele vergeigt haben, ja, und uns in den Abstieg geführt haben. Ich denke, das muss man, und da ist Pardade sicherlich auf einem sehr guten Weg. Ich will nicht den Stab über die Mannschaft brechen, aber das ist das, was das als Fan in dieser Erinnerung in mir aufführt. Und das will ich eigentlich nicht mehr sehen. Ich erwarte wirklich von dieser Mannschaft, dass sie sich charakterlich anders präsentiert, dass sie nicht eben diesen Schlendrian walten lässt. Die haben wir im Sack. Die haben wir eingetütet.
Kann das
ja, das
nicht,
will ich nicht mehr sehen.
Kann das nicht mal passieren? Ist das nicht irgendwo auch einfach Fußball? Früher schneller Anschlusstreffer und plötzlich kippt so ein Spiel. Also das ist doch schon ganz anderen passiert. Natürlich kann ich immer sagen, darf nicht. Aber mein Gott, wie lange haben wir beide schon Fußball geguckt? Wie oft haben wir sowas schon gesehen, dass ein Anschlusstreffer ein anderes Team besser macht? Also ganz so überraschend und ganz so speziell auf Hertha ist es doch vielleicht gar nicht.
Da hast du natürlich recht. Es ist aber diese Assoziationskette, die es bei mir auslöst. Ja, eben aufgrund der Vergangenheit. Und es waren eben nicht nur die Situation, es fällt mal, man hält dagegen, der Gegner kommt druckvoll raus, aber du hältst dagegen und auf einmal ist der Ball drin und dann entsteht eine Dynamik. Das war ja hier leider nicht so. Mit Anpfiff waren wir nicht wirklich auf dem Platz der zweiten Halbzeit. Das war pomadig. So habe ich sie jedenfalls empfunden. Und ich hoffe, dass sie da nochmal sehr stark in die Gespräche gehen. Ich sage auch gleich noch was ganz, ganz Positives aus dieser schwierigen Situation. Aber vielleicht, um diesen Aspekt noch anzusprechen, es wäre gut, wenn die nochmal daran arbeiten und dann nochmal überlegen, wie kann man wirklich diese Ernsthaftigkeit auch nach einer souveränen Pausenführung in die zweite Halbzeit transportieren. Individuelle Dynamiken wird es immer geben, das ist klar.
Also für mich war nach dem 2:2 gefühlt Kiel wesentlich näher an dem Führungstreffer als Hertha. Ich dachte, das könnte jetzt schief gehen, einfach vom Momentum, vom Selbstvertrauen her. Aber Hertha hat sich stabilisiert. Und zwar meines Erachtens ziemlich einhergehend mit den Wechseln. Scherhan kam, Kenny kam, Hussein kam, Winkler raus, Karbovnik raus, der, wie ich fand, einen ganz schlechten Tag erwischt hat. Also ich habe den so gelobt nach dem ersten Spiel, aber das war heute leider der Gegenentwurf. Martin Dardai auch raus, Benche Dardai kam später dann auch noch rein. Ja, das hat geholfen. Hertha wirkte dann ein bisschen stabiler.
Auch schon vorher. Also die Auswechslungen haben geholfen, da bin ich bei dir, aber ich hatte auch schon vorher den Eindruck, und das ist mein großes Lob jetzt wirklich an die Mannschaft, was mich wirklich beeindruckt hat, dass sie aus dieser Schlendrian-Phase, aus diesen 2 Nackenschlägen, aus diesem Hype, den die Kieler denn verspürt haben, oder allerdings alle uns zu überrennen, ja, also so war es jetzt auch nicht, ne? Sie hatten jetzt nicht so viele klare Chancen, aber waren klar am Drücker, klar, dass sie sich da selbst wieder rausgeholt haben. Und dann kamen auch noch die Wechsel, die weitergeholfen haben. Also eine Szene, das verorte ich ungefähr genau in dieser Situation, wo jetzt gerade entweder das 1:2 oder sogar das 2:2 geschossen haben, die Kieler, die gepresst haben wie die Blöden. Mit 4-5 Leuten im Vollspeed den Abschlag, also den Abstoß angelaufen haben, die Spieler. Und wie wir, das habe ich so noch in dieser Schärfe nicht gesehen, mit einer Passschärfe über 3 Pässe über außen diese Passschärfe. Erinnerst du dich an diese Szene? Ist jetzt schwer nochmal zu visualisieren, aber die hat mich so beeindruckt. Die war so klasse, weil da wurde mit einer Passschärfe gespielt und die haben dieses komplette Pressing ruckzuck überspielt, da war ich baff. Und das in so einer Situation, wo entweder, ich weiß nicht, ob es das 1:2 noch war oder schon nach dem 2:2 zu spielen, da war ich platt. Echt, da war ich wirklich begeistert von unserer Mannschaft. Schockverliebt wieder, ja, alles wieder vergessen. Nein, aber da hat man gemerkt, also da geht was, dass sie sich das trauen, gegen diesen gehypten Gegner mit dem Speed das so zu spielen und das auch noch gut machen. Das hat mir wirklich Respekt abgenötigt und sie sind dann ins Spiel auch zurückgekommen. Also sie waren auch schon zum Zeitpunkt der Auswechslung, waren sie gefühlt wieder voll im Spiel drin Und die Auswechslungen haben dann eben auch nochmal ihren Teil beigetragen.
Also ich habe nicht mehr geglaubt, dass sie nochmal so zurückkommen würden. Und ich habe aber auch beim besten Willen nicht damit gerechnet, dass wir noch so ein Finale Furioso sehen würden. Und noch mit glücklichem Ende. Als Hertha-Fan, wir haben ein glückliches Ende, dass ich das noch erleben darf. Es ging ja los mit diesem Elfmeter, den Tabakovic, ja, wie soll man sagen, rausgeholt hat, ist eigentlich nicht das Richtige. Der Colin Kleine-Bekel, der hatte, ich glaube, versucht, den Ball wegzutreten, traf dann Tabakovic. Da könnte man jetzt sagen, okay, er trifft den Ball nicht. Dann ist es Elfmeter, aber was mich wahnsinnig gestört hat, und zunächst dachte der Schiri ja auch deswegen, das ist seine Schwalbe gewesen, die Theatralik von Tabakovic. Also beim wisst ihr, als Hertha-Fan, ich freue mich ja schon über einen Elfmeter, aber diese Theatralik, die hat mir das eigentlich so ein bisschen vermiest. Ganz ehrlich, das hätte er sich sparen können. Auch wenn ich weiß, naja, wäre es nicht so theatralisch, hätte er es nicht gemacht, hätte vielleicht sich gar keiner mehr die Situation angeguckt. Aber irgendwie, ja. Was denkst du über den Elfer?
Glasklarer Elfer, nach heutigen Maßstäben. Er trifft den Ball nicht, er trifft das Schienbein. Das hat ja auch nicht lange gedauert, die Überprüfung. Er hat seine gelbe Karte für Schwalbe zurückgenommen. Ich brauche das auch nicht, diese Theatralik. Also man muss es ein bisschen mitverkaufen. Ja, das gehört vielleicht ein Stück weit zum Profisport leider dazu. Aber das war auch nach den Maßstäben drüber. Ja. Mhm. Wenn man will, hat denn der Karma, der Gott des Fußballs direkt zugeschlagen und hat diese Sünde bestraft durch den gehaltenen Elfmeter. Vielleicht, wir wissen ja alle, die Hertha-Spieler hören diesen Podcast. Lieber Harris, lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Lass das in Zukunft, der nächste ist dann drin. Ja, also insofern, vielleicht haken wir es so ab. Aber ich brauche das auch nicht. Das macht keinen Spaß.
Ich habe mit ausgleichenden Gerechtigkeit auch so ein bisschen gedacht, obwohl es war ja keine Fehlentscheidung, den Elfmeter zu geben. Also, aber es fühlte sich, wie soll ich sagen, komisch an. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Dann, ab dem Moment dachte ich ja, okay, dann geht das Ding halt 2-2 aus und vielleicht kommt Hertha anhand der zweiten Halbzeit da ja gar nicht so schlecht weg, denn die Kieler hätten bei effektiverer Ausnutzung ihrer Chancen, sie hatten nämlich mehr Torschüsse, ja durchaus auch mehr rausholen können. Naja, gut, die erste Halbzeit ging von
also
mir
was,
an.
Also was war wirklich an klaren Chancen, gerade nach dem 2-2, da erinnere ich kaum was. Also
naja, aber sie hatten
also insgesamt... Also nicht nichts, aber ja, sie hatten
insgesamt
Schüsse
aufs Spiel,
Tor, aber die alle sehr sicher auch weggenommen
also die hätten,
wurden vom Torhüter, ne?
Ganz einfach führen können und Hertha hätte sich nicht beschweren dürfen, die Chancen waren. Ich habe die jetzt nicht aufgeschrieben, aber es war ja jetzt nicht so, als wenn Hertha in der zweiten Halbzeit da ein Feuerwerk abgeleistet hat und das bessere Team war.
Also aber es war auch nicht so, dass die Kiel alle 5 Minuten alleine vorm Tor gestanden hat. So war es auch nicht.
Also
sie haben Druck gemacht.
Kiel aber in der zweiten Halbzeit doch insgesamt schon sehr, sehr drückend. Also das war
drückend,
für mich
aber im Sinne von
über die
Chancen.
45 Minuten das bessere Team und sie hatten auch mehr Chancen. Es gab ja, glaube ich, 7-0 Schüsse für Kiel in den bis zur 70. Minute in der zweiten Halbzeit. Also,
aber was für Schüsse?
Aber sie waren aktiv. Also Hertha hätte sich meines Erachtens nicht beschweren dürfen, wenn Kiel in Führung gegangen wäre. Das beim besten Willen nicht. Nichtsdestotrotz, das war es ja noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, du musst ja auch die Qualität der Chance. Da kommen ja noch einige Hochkaräte auf der anderen Seite.
Es kam auch noch Hochkaräte auf der anderen Seite, wobei, naja, der größte Hochkaräter ist halt, wenn du noch einen Elfmeter kriegst und das in der zweiten Spielminute der Nachspielzeit, da rechnet ja nun wirklich keiner mehr mit. Ich habe in der ersten, im Live-Anschauen im Fernsehen gedacht, das ist kein Elfmeter, so wie ich es eigentlich auch bei Tabakovic nicht geglaubt habe. Und erst in der richtigen Einstellung, also früher beim Judo nannten wir das kleine Innensichel, hat man gesehen, wie der Bence Dardai wirklich die Füße wegzieht, der gute Jan-Fiete Arp. Vielen Dank dafür. Das war für mich auf jeden Fall der noch verdientere Elfmeter als in der Situation vorher. Und Rehse, ausgerechnet Rehse, wird man in Kiel sagen, traut sich tatsächlich das Ding zu machen. Keeper hatte die richtige Ecke. Es gab dann noch gefühlt 18 Minuten Nachspielzeit und ein Derry Sherhand, der, glaube ich, in diesem Spiel gezeigt hat, dass er unheimlich schnell rennen kann, aber dass er im Moment bei den Profis vielleicht noch nicht so weit ist. So, jetzt habe ich so viel erzählt.
Ich will es gar nicht groß verlängern. Ich habe es genauso gesehen. Beide Aspekte, den Elfmeter zum Sieg. Nochmal Respekt an Rehse, der wirklich in den Spielen körperlich alles reinhaut, der dann auch zum Ende, das erleben wir nicht zum ersten Mal, man abbaut. Ich will das gar nicht auf mangelnde Fitness zurückführen, das will ich mir jetzt nicht anmaßen, sondern einfach auf das Maßeinsatz, das er da über 60, 70, 80 Minuten bringt, da ist halt nicht mehr viel im Tank. Am Ende, dass er sich in so einer Situation bei seinem Ex-Verein, bei großer körperlicher Erschöpfung in der Nachspielzeit da den Ball nimmt und den, das hat man dann noch gesehen, ziemlich sicher straff in die Ecke verwandelt. Chapeau. Und Scherhand auch. Über Scherhand habe ich mich tatsächlich ein bisschen geärgert. Er macht ja wohl, er sagt es ja ganz deutlich und das wird ja auch immer mal wieder durchgestochen, macht ja wohl sehr viel Druck, dass er jetzt unzufrieden ist mit seiner Rolle in der U23, dass er sich in den nicht nur in der Profimannschaft sieht, sondern nicht da auch Einsatzzeiten erhofft. Das war mir alles, ehrlich gesagt, Stichwort die schlechten Erfahrungen der letzten Jahre, ein bisschen zu dick, ein bisschen zu viel, wie er da auch mit einer Fleppe wie 7 Tage Regen bei der U23 rumläuft und da, wenn er ein Tor geschossen hat, das finde ich respektlos. Und wenn er diesen Auftritten in charakterlicher Hinsicht denn so eine schwache Leistung, also wirklich extrem schwache Leistung wie heute entgegensetzt, dann würde ich ihm, der natürlich auch zuhört, lieber Danny, geh mal bitte in dich. Ja, also wie du hier auftrittst, mit welcher Anspruchshaltung du hier antrittst und was du hier ablieferst, das war ganz schwach heute, gekrönt von dem Fehlschuss aufs leere Tor, aber auch schon vorher. Ich hoffe mir, dass er da nochmal zur Besinnung findet, seine starke Rolle weiter in der U23 und weitere Chancen bekommt, aber da A, mit ein bisschen mehr Demut auftritt und B, dann wünsche ich ihm auch das Glück und das gute Händchen, dass er da mit mehr Ruhe, er war heute sehr hibbelig, man hat gemerkt, er wollte es allen beweisen, er wollte es jetzt unbedingt reißen, er wollte den Bock umstoßen, zeigen, dass er in diese Mannschaft gehört. Genau der falsche Einsatz, genau so hat er sich versaut heute und er wird jetzt die nächsten Wochen, wird er sich sehr oft auf der U23-Ebene wiederfinden und vielleicht mal auf der Bank, Hertha, das ist meine Vermutung.
Ja, ich hoffe, wir sind jetzt nicht zu hart ihm gegenüber, denn auch wenn er die Chancen letztendlich zu leichtsinnig vergeben hat, vielleicht auch zu selbstverliebt vergeben hat, er hat die Fähigkeiten, die er hat, die Schnelligkeit, die mit dem Ball da die Wege zu gehen, das war ja alles gut vorbereitet, aber dann zum Schluss eben oft die falschen Entscheidungen getroffen und da ist es dann, ja, du hast eben das Wort Demut genannt, ich glaube genau das ist es. Ich glaube, ab dem Moment, wo jeder sagt, den kannst du gar nicht mehr nicht spielen lassen, dann hast du es geschafft, dann kannst du Ansprüche stellen und dann kannst du auch zufrieden sein, aber in der Situation sind wir noch nicht und das sollte auch er verstehen. Und ich finde, heute ist es auch offensichtlich geworden.
Ja, ich hoffe, er sieht das auch so. Das ist jetzt wirklich vielleicht eine sehr entscheidende Situation in seiner Karriere. Was er alles mitbringt, das will ich nicht unterschlagen. Das hat man gesehen, diesen irren Speed. Das Gefühl auch für die richtige Situation. Ich habe jetzt auch mal ein paar U23-Spiele geguckt. Ich finde, er hat ein tolles Gespür und der hat sicherlich gute Chancen auf eine gute Profikarriere, aber nicht, wenn er jetzt rumbockt. Ja, sondern wenn er jetzt ernsthaft dranbleibt, bisschen Fuß vom Gas nimmt, sich aber auf diese, also Fuß vom Gas im Sinne von Ansprüche stellen und in einem Spiel allen zeigen zu wollen, sondern wirklich seriös arbeitet, an seinen Schwächen arbeitet, an seinem Spiel arbeitet, sich im Training aufdrängt, sich in den U23-Spielen aufdrängt, dann begleiten ihn wirklich meine besten Wünsche. Ich hoffe nicht, dass er jetzt bockt oder zickt oder hier den Wechsel erzwimmen will oder sonst irgendwas, sondern dass er dieses frustrierende Erlebnis, das für ihn wahrscheinlich mega frustrierend war, er hatte sich wahrscheinlich so viel versprochen und dann hast du die Chance auf ein, zwei Tore hier die zu machen und den Sieg zu machen, dann verstolperst du die Klick. Ich glaube, er leidet da am meisten drunter. Ich hoffe, er zieht da die Energie raus, um da noch härter an sich zu arbeiten, ein bisschen mehr Demut für sich zu entdecken und dann wirklich, dann ist die Zukunft golden für ihn. Ja? Auch bei Hertha oder vielleicht auch woanders, aber erstmal bei
hatten,
Hertha.
Wir hatten Rehse ja schon gelobt, war für mich in der Offensive mit Prevljak eigentlich einer der besten Spieler von Hertha in diesem Spiel, wenn nicht der Beste. Tabakovic, ja, geht vielleicht jetzt, also es war nicht sein Spiel, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe ihn eher ein bisschen unglücklich gesehen, weil er die eine Chance nicht reingemacht hat, weil er den Elfmeter verschossen hat. Das muss ja nicht heißen, dass er insgesamt ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber unglücklich war es natürlich trotzdem. Und Karbovnik möchte ich noch erwähnen, der ja, oder beziehungsweise wir hatten ihn schon erwähnt, aber ich will es auch gerne nochmal wiederholen, der ja auch zu Recht rausgegangen ist, der da hinten nicht so gut aussah. Ich hatte nochmal in den Statistiken gesucht und hatte gesehen, dass wenn es um die zweikampfstärksten Spieler gab, da war die Nummer 1 war Commander mit dem besten Zweikampfwert und dann folgten aber Kempf, Leistner, Karbovnik, Buchalakis und Rehse. Kempf und Leistner, ich finde ja gar nicht, dass sie pauschal ein schlechtes Spiel gemacht haben. Als das Team in der zweiten Halbzeit schwach war, waren gefühlt alle schwach. Und die Situation mit dem Elfmeter, da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Es war ja Leistner, der das Bein rausgestellt hatte und der Gegner, ja, wie soll man sagen, wurde dann gefoult oder ist darüber gestolpert. So ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Also kann man geben, soll man das unglücklich nennen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wie würdest du es bezeichnen?
Also vom Ende des Spiels her gesehen, muss man sagen, hat der Schiri da seine Linie durchgehalten. Er springt ja, Leistner steht unglücklich. Er steht ein bisschen schräg, der Fuß guckt ein bisschen raus, aber im Grunde läuft der Spieler, der Gegenspieler von Kiel, gerade in ihn rein und springt ihn an. Ja, also insofern, in einer idealen Welt, so wie ich mir Fußball vorstelle, hätte ich gar keinen Elfmeter gegeben. Mhm. Ja, das letzte ist auch aus dem Gewühl raus. Aber darum geht es jetzt nicht. Da driften wir dann in so eine absolute Diskussion ab, was ist der richtige Fußball. So wie im Moment gepfiffen wird, kann und vielleicht muss man alle drei Elfmeter geben. Und da sieht er ein bisschen unglücklich aus. Was mich ein bisschen, worüber ich nachgedacht habe, ist, muss er da so hingehen? Der Spieler hat sich den Ball sehr weit vorgelegt, ist mit hohem Speed, es sind mehrere Spieler von Hertha in der Box, er ist nicht alleine, er kann sich auch einfach hinstellen. Muss gar nichts machen, er kann sich einfach hinstellen, das wird wahrscheinlich kein Tor, also höchstwahrscheinlich. Darüber kann man vielleicht noch reden, aber das würde ich jetzt nicht als Fehler ansehen. Vielleicht analysieren sie es in die Richtung, mal schauen, wie er es selbst einordnet. Vielleicht kriegt man da ja mal einen O-Ton von ihm, aber da würde ich jetzt nicht den Stab brechen. Kempf hat mir sehr gut gefallen. Über das ganze Spiel tatsächlich. Ich finde, er hat seine Kopfballstärke wiederentdeckt. Er hat viele Dinger rausgehauen, Leistner sowieso. Das war in Ordnung. Also, wer heute wirklich, wirklich abgefallen ist, du hast es selber gesagt, ist Grabrovnik. Aber ich denke, das wird auch damit zu tun haben, dass die Leute eben geguckt haben: ah ja, der baut quasi den Spiel über die Außenbahn auf. Und die haben ihn ja wirklich sehr stark unter Druck gesetzt, teilweise gedoppelt. Und da hat er heute keine Antwort drauf gefunden. Aber ich denke, auch da werden sie sich drauf einstellen und in den nächsten Spielen Antworten finden, weil die Qualität hat er. Und vielleicht hat er auch einfach mal einen schlechten Tag gehabt. Das passiert, ja.
Wie fandest du denn Martin Dardai heute? Der ist mir heute nicht so aufgefallen. Also entweder habe ich einfach nicht hingeguckt oder ich habe zudem keine richtige Meinung. Er ist mir jetzt positiv wie negativ nicht unbedingt aufgefallen.
Also hier ist mir einmal negativ,
schwächer, aber ich
genau,
weiß es
ist mir
nicht.
Einmal negativ aufgefallen, in der Situation, die ich gleich am Anfang des Podcasts angesprochen habe, die ich ja eben so auslege, er muss im Männerfußball ankommen, ist er am Mittelkreis ungefähr in einer Zweikampfsituation und mit wirklich geringfügigem, nicht faulwürdigem körperlichen Einsatz wird er da aus meiner Sicht viel, viel zu einfach im zentralen Mittelfeld als Mann mit seiner Statur, ja, der ist ja keine 40 Kilo, ja. Viel zu einfach vom Ball getrennt. Das fällt mir immer wieder bei ihm auf. Er spielt halt immer noch einen zu körperlosen Jugendfußball. Das ist so meine laienhafte Analyse. Und ich würde mir da wünschen, dass er da mehr Biss entwickelt, mehr Stabilität, mehr Körperlichkeit. Und dass er fußballerisch viel mitbringt, haben wir ja gesehen oder sieht man jedes Mal. Aber diesen Aspekt, gerade wenn er jetzt dauerhaft im defensiven Mittelfeld spielen soll oder auch als Verteidiger, muss er dieses körperliche Element wesentlich mehr reinbringen. Ja, das ist zum Beispiel der Unterschied zu seinem Bruder, der das früher auch nicht hatte, als er bei uns gespielt hat. Aber seit er eben in Ungarn war und jetzt zurückgekommen ist, da merkt man, das ist ein erwachsener, gestandener Profi. Und der spielt mit seinem Körper und setzt ihn ein. Und das fehlt Martha noch ein bisschen.
Am 30. September haben wir Heimspiel gegen St. Pauli. Und am 8. Oktober sind wir auswärts in Gelsenkirchen. Ich denke mal, St. Pauli wird so sehen, wird ein Maßstab sein, wo Hertha im Moment steht oder wohin sie sich gerade jetzt ein bisschen gesteigert haben. St. Pauli ist Zweiter, zwar ein Heimspiel, aber im Moment sicherlich einer der schwersten Gegner, die man in der zweiten Liga haben kann, neben den Düsseldorfern. Ich bin gespannt, was kommt. Ich wage keine Prognose. hoffe aber sehr, dass wir in Gelsenkirchen nochmal Punkte mitnehmen, die, bei denen sieht es ja gar nicht gut aus.
Ich glaube, das Spiel gegen St. Pauli wird ein Knaller. Ich glaube, da habe ich jetzt schon vor, weil ich jetzt schon tierisch Bock drauf. Ich bin leider nicht zu Hause. Ich muss irgendwie gucken, dass ich das Spiel schauen kann. Habe da im Moment ein bisschen technische Probleme. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Die bringen 14.000 und mehr Leute mit. Ich denke, der Name zieht dann auch noch ein paar Hertha-Fans. Vielleicht können wir uns auf 50.000, 55.000 Zuschauer freuen. Flutlichtspiel abends. Also das wird ein Knaller. Hertha, jetzt wirklich kann man sagen, in guter Form. St. Pauli in guter Form. Die Liga ist unglaublich eng. Falls wir das Spiel gewinnen sollten, nicht, dass ich das davon ausgehe, aber wir müssen es auch nicht verstecken. Wir haben zu Hause eine gute Chance, die zu schlagen. Wir haben jetzt den zweiten auswärts geschlagen, den bis dahin zweiten. Dann sind wir jetzt schon mit drin oben, ja, weil alles eben so unglaublich eng ist. Hamburg 4 liegt gegen Osnabrück beim letzten. Also diese zweite Liga ist ja wirklich eine absolute Wundertüte, was ja auch irgendwo tierisch Spaß macht. Auf Schalke bin ich selbst dabei im Stadion, freue ich mich auch schon sehr drauf. Vielleicht ja mal, die haben uns ja oft wehgetan, auch in Situationen, wo wir einen Sieg oder einen Punkt gut hätten brauchen können. Vielleicht können wir ja mit ein bisschen Momentum da mal den Spieß umdrehen. Auch ein Kick, auf dem ich mich tierisch freue, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ehrlich gesagt mehr Aufregung, als wenn wir jetzt gegen Hoffenheim in der Bundesliga spielen. Also das löst bei mir diese Gefühle nicht aus.
Da bin ich jetzt sowieso aufgefallen. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil Hertha in der zweiten Liga ist. Ich glaube, beim letzten Spieltag war, glaube ich, der Zuschauerdurchschnitt bei der in der zweiten Liga zwar noch weniger als an der ersten, aber ganz dicht dran. Wenn du mich fragst, ist im Moment die zweite Liga fängt an, besser und interessanter zu werden als die erste, weil es die interessanteren Vereine sind. Stimmt natürlich nicht komplett, aber es hat sich doch ganz schön verändert, finde ich. Die zweite Liga ist echt interessant geworden. Noch interessanter und vielleicht sogar die interessanteste, seit es die zweite Liga überhaupt gibt.
Die beste Liga aller Zeiten.
Die beste zweite Liga aller Zeiten. Dank Hertha BSC natürlich.
Genau,
auch.
Genau. Nee, also ich freue mich mal wieder, also dass wir jetzt hier so eine gute Stimmung, leichte, beschwingte Folge haben konnten. Das macht wirklich Spaß. Das habe ich auch wirklich vermisst in diesen letzten Jahren, die da wie Blei mich auch runtergezogen haben. Das genieße ich im Moment sehr, da mal ein bisschen Optimismus nicht nur haben zu dürfen, sondern den auch bestätigt zu sehen, trotz des schweren Spiels heute. Also hoffen wir, dass wir die Welle noch ein bisschen reiten können.
Ja, das war ja fast schon ein richtig gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir. Du hast mich heute angetrieben, so kurz nach dem Spiel aufzunehmen wie noch nie.
Ja, die Frau wartet mit dem Essen, also insofern.
Ja, deine Frau hat mich indirekt auch angetrieben heute. Also ich glaube, wir waren zurück zu 35 Minuten nach Spielabpfiff oder 40, glaube ich. Also so schnell war ich auch noch nicht. Das war nicht einfach. Ich musste ja in den letzten 10 Minuten, ich konnte mir ja nichts notieren. Ich war ja so gebannt. Da schreibst du da nichts auf, da guckst du dann halt hin. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind so um eine Stunde, also endlich mal auch wieder ein bisschen eine kürzere Folge, das war ja in letzter Zeit doch immer sehr lang und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu lang. Vielen Dank an dich. Wir können beruhigt in den Sonntagabend gehen oder vor allem in die folgende Woche. Das sind 9 Punkte. Auf Platz 9 sind wir jetzt. So lässt sich's leben. Also die Urangst, die Angst der letzten Jahre, oh Gott, Hertha spielt wieder. Ich glaube, da können wir jetzt mal ein bisschen beruhigter sein.
Hoffentlich. Möge es so bleiben.
Ja, ich bedanke mich bei dir und hau he nach Bonn.
Hau he nach Hessen.
Exil Hertha Podcast.